wenn wir darüber reden, wenn wir Dinge hören, geschieht etwas in uns. Wenn wir die Wahrheiten Gottes, wie er ist, wie wir es vorhin gesungen haben, uns austauschen, wenn wir von Erfahrungen reden, die er in unserem Leben getan hat, von Wundern, dann geschieht etwas in uns. Nämlich dann wird das Fundament dieser Glauben an ihn wird fest. Wenn wir nicht davon reden, wenn wir es auch nicht unserer nächsten Generation sagen, wird der Glaube weniger. Es steht geschrieben, Glaube kommt. Das ist eine Aussage, die assoziiert oder die uns sagt, dass der Glaube mehr wird oder auch weniger werden kann. Und was wir tun hier, wenn wir uns versammeln, ist einfach, dass wir in unseren Herzen die Gewissheit, die Hoffnung, die Zuversicht, den Glauben mehren. Dass der Heilige Geist das in uns tun kann, durch die verschiedenen Arten oder durch die verschiedenen Aspekte, durch Lieder singen, durch Gebete sprechen, durch Wort hören. Das sind die Sachen, die wir hören müssen, weil wir hören jeden Tag so viele Dinge, die unseren Glauben klein machen wollen, die unseren Glauben eigentlich zunichte machen wollen. So viele Dinge, die wir hören, die wir sehen, so viel Unheil, so viel Krankheit, Leid, die sind alle dafür da, dass unser Glaube klein werden soll. Wenn du Nachrichten anguckst, was siehst du? Du siehst Dinge, die dir Angst bereiten. Du siehst Dinge, die, wenn du nicht weißt, dass Jesus Herr ist, die dir wirklich das letzte bisschen, wenn du ein kleines bisschen Glauben hast, nehmen können. Wenn du sagst, wie kann Gott das zulassen oder Leid und Elend auf dieser Welt. Ich möchte heute sprechen über Aussagen aus dem Wort Gottes, die unseren Glauben stark machen sollen. Die unsere Zuversicht, unseren kindlichen Glauben zu unserem Vater im Himmel festmachen, ein Fundament bilden. Dort, wo es vielleicht bröckelig geworden ist, dort, wo du Erfahrungen vielleicht hattest, die dir was anderes gesagt haben. Aber wir schauen auf das Wort, wir schauen zu ihm, wie er ist. Und das möchte ich heute Morgen tun mit uns gemeinsam. Ich habe dieser Ausarbeitung die Überschrift gegeben, dass wir bitten sollen und wir werden empfangen. Bittet, so werdet ihr empfangen. Das ist eine Aussage, die Jesus trifft im Neuen Testament mehrmals. Es steht nicht nur einmal geschrieben. Und das Bitten ist ein höflich vorgetragener Wunsch. Wenn ich etwas bitte, ist es ein höflich vorgetragener Wunsch. Und Höflichkeit ist eine Tugend, deren Folge eine rücksichtsvolle Verhaltensweise ist, die den Respekt dem Gegenüber zum Ausdruck bringen soll. Das will ich mal an den Anfang stellen. Also, dass wir höflich vortragen und Respekt Gott gegenüber bringen. Das ist schon in dieser Bezeichnung Höflichkeit. Ich habe das aus dem Wörterbuch rausgelesen. War sehr erstaunt darüber, dass Höflichkeit ein Respekt ist, den ich in einem anderen gegenüber bringe. Und in dieser Haltung ist es auch wichtig, dass wir Gott unsere Bitten bringen. Matthäus 7, ab Vers 7 steht, bittet und es wird euch gegeben werden, sucht und ihr werdet finden, klopft an und es wird euch aufgetan werden. Denn jeder Bittende empfängt und der Suchende findet und dem Anklopfenden wird geöffnet werden. Oder welcher Mensch ist unter euch, der, wenn sein Sohn ihn um ein Brot bittet, ihm einen Stein geben wird. Und wenn er um einen Fisch bittet, wird er ihm eine Schlange geben. Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel Gutes geben denen, die ihn bitten? Das sind Verse, das sind Worte, die kennen wir, glaube ich, schon von der Christenlehre an. Die kennen wir schon lang. Oder wer hört das zum ersten Mal? Gibt es jemand unter uns, der das zum ersten Mal hört? Nee. Wir lesen im Lukas 11 ab Vers 1. Und es geschah, als er an einem Ort war und betete, da sprach als er auch die Jünger zu ihm: Herr, lehre uns beten, wie auch Johannes seine Jünger lehrte. Er sprach zu ihnen: Wenn ihr betet, so sprecht: Vater, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, unser nötiges Brot gib uns täglich und vergib uns unsere Schuld, denn auch wir vergeben jedem, der uns schuldig ist. Und führe uns nicht in Versuchung oder schwere Prüfung, steht auch geschrieben. Und er sprach zu ihnen: Wer von euch wird einen Freund haben und wird um Mitternacht zu ihm gehen und zu ihm sagen: Freund, leihe mir 3 Brote. Da mein Freund, also der andere Freund, von der Reise bei mir angekommen ist und ich nichts habe, was ich ihm vorsetzen soll. Und jener würde von innen antworten und sagen: Mach mir keine Mühe, die Tür ist schon geschlossen und meine Kinder sind bei mir im Bett. Ich kann nicht aufstehen und dir geben. Ich sage euch, wenn er auch nicht aufstehen und ihm geben kann, weil er sein Freund ist, so wird er wenigstens um seiner Unverschämtheit willen aufstehen und ihm geben, so viel er braucht. Und ich sage euch, bittet und es wird euch gegeben werden, sucht und ihr werdet finden, klopft an und es wird euch geöffnet werden. 2 dieselben Aussagen in 2 unterschiedlichen Evangelien. Diese Geschichte mit diesem Freund, der am Bett liegt, mit diesem Mann, mit seinen Kindern, habe ich mich mit meiner Frau darüber unterhalten. Und da sind wir so, ist uns das irgendwie so aufgegangen, dass zu der damaligen Zeit, wenn du nachts in deinem Bett lagst, war es erstens stockdunkel. Es gab kein Licht. Das Licht, was die hatten, war mit Öllampen, mit nicht mal Kerzen, die hatten irgendwelche Lampen. Und dann war die Türe verschlossen. Die hatten keinen Schließzylinder drin oder einen Buntbartschlüssel oder irgend sowas. Die Türe war zu, die war richtig zu. Denn wenn wir uns überlegen, diese Städte wurden nachts mit schweren Riegeln, mit Toren gesichert. Und ich glaube, die Situation war auch die, dass dieser Mann in seinem Bett mit seinen Kindern lag und dass ihm viel Mühe bereitet hätte, aufzustehen, um ihnen diese 3 Brote zu geben. Aber die Aussage hier steht, dass wir das so tun sollen bei unserem Vater im Himmel. Dass wir kommen sollen, auch wenn es manchmal unverschämt klingen mag, die Bitte, die wir haben, die Mühe, die wir ihm bereiten. So ist die Aussage, dass wenn wir beten, empfangen werden. Und dann steht geschrieben, wenn von euch der Vater ist, wird dem Sohn um einen Fisch bitten, wird er ihm statt des Fisches eine Schlange geben. Also haben wir wieder diese Aussage, Schlange oder Stein geben. Diese Negativdinge, die Jesus hier beleuchtet. Ihr Väter, die ihr böse seid. Ihr Menschen, die ihr sündig seid, die ihr Fehler macht in der Kindererziehung. In all dem, wo wir doch großen Mangel haben, vergleicht der Vater im Himmel und sagt, wenn ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, um wie viel mehr wird euer Vater im Himmel euch den Heiligen Geist geben, steht geschrieben, oder auch die Segnungen und die guten Gaben des Himmels nicht vorenthalten. Wenn ihr nun, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird der Vater, der vom Himmel gibt, den Heiligen Geist geben, denen, die ihn bitten. Mir ist es wichtig, dass wir heute verstehen, dass es keine Selbstverständlichkeit ist, dass wenn wir Segen sehen in unserem Leben, dass dieser Segen einfach kommt. Es steht auch an einer anderen Stelle geschrieben, noch ehe ihr bittet, weiß euer himmlischer Vater, wessen ihr benötigt und wird es euch geben. Aber ich will jetzt mal hier auf diese Aussage eingehen, dass wir um Dinge bitten sollen. Dass wir in unserem Leben Sachen haben, um die wir bitten sollen. Ich gehe dann noch darauf ein, welche Bedingungen es gibt oder um was wir bitten. Aber wichtig ist es zum Anfang für mich, dass wir verstehen, dass wir zu unserem Vater im Himmel kommen und ihn bitten. Denn beten, bitten, Fürbitte, es gibt viele Aspekte, wo wir sehen, dass es einfach notwendig ist, dass ich mich äußere. Wenn du Vater oder Mutter bist und hast ein Kind, das kommt zu dir, steht vor dir und schweigt dich an. Du weißt nicht, was das Kind will. Du weißt es nicht. Und unser himmlischer Vater fühlt sich manchmal ähnlich. Er sagt, Kind, du bist hier, aber Komm doch zu mir und sag, was du willst. Sprich mit mir. Wir lesen im Lukas 18 ab Vers 1. Er sagte ihnen aber auch ein Gleichnis dafür, dass sie alle Zeit beten und nicht ermatten sollten. Und sprach, es war ein Richter in einer Stadt, der Gott nicht fürchtete und vor keinem Menschen sich scheute. Es war aber eine Witwe in jener Stadt und sie kam zu ihm und sprach, schaff mir Recht gegenüber meinen Widersachern. Und eine lange Zeit wollte er nicht, danach aber sprach er bei sich selbst, wenn ich auch Gott nicht fürchte und vor keinem Menschen mich scheue, so will ich doch, weil diese Witwe mir Mühe macht, ihr Recht verschaffen, damit sie nicht am Ende kommt und mir ins Gesicht fahre. Der Herr aber sprach, hört, was der ungerechte Richter sagt. Gott aber sollte er das Recht seiner Auserwählten nicht ausführen, die Tag und Nacht zu ihm schreien, und sollte er es bei ihnen lange hinziehen? Ich sage euch, dass er ihr Recht ohne Verzug ausführen wird. Doch wird wohl der Sohn des Menschen, wenn er kommt, den Glauben finden auf der Erde. Dieser Vers 8 sieht irgendwie aus, als würde er nicht so richtig ranpassen oder erschließt sich uns nicht ganz. Aber ich glaube, um bitten zu können, brauchst du Glauben. Um eine Bitte aussprechen zu können, brauchst du den Glauben, um zu glauben, dass das, was du bittest, auch empfängst. Und oft ist es so, dass wir nicht bitten, weil in uns kein Glauben ist. Wir bitten oft nicht, weil wir Gott gar nicht zutrauen, dass er uns helfen wird oder kann. Und es gibt Bedingungen, um etwas vom Herrn zu empfangen. Markus 11, ab Vers 21. Und Petrus erinnerte sich und sprach zu ihm, Rabbi, sieh, der Feigenbaum, den du verflucht hast, ist verdorrt. Und Jesus antwortete und spricht zu ihm, habt Glauben an Gott. Oder Derek Prinz übersetzt das, habt den Glauben Gottes. Also habt Glauben an Gott oder habt den Glauben Gottes. Wahrlich, ich sage euch, wer zu diesem Berg sagen wird, heb dich empor und wirf dich ins Meer und nicht zweifeln wird in seinem Herzen, sondern glaubt, dass es geschieht. Was er sagt, dem wird es werden. Darum sage ich euch, alles, um was ihr auch betet und bittet, glaubt, dass ihr es empfangen habt und es wird euch werden. Und wenn ihr steht und betet, so vergebt, wenn ihr etwas gegen jemanden habt, damit auch euer Vater, der in den Himmeln ist, euch eure Übertretungen vergebe. Hier sind zwei Bedingungen in diesem Absatz, in diesem Markus 11. Glaubt, dass ihr es empfangen habt und es wird euch gegeben werden. Das ist eine Aussage, die etwas gegen unser Verständnis gerichtet ist. Wir sollen glauben, dass wir etwas empfangen haben, noch ehe wir es sehen. Wir sind so gestrickt, dass wir glauben, wenn wir es haben. Wir sind so, unsere Gedanken gehen oft so, wenn ich es habe, dann glaube ich, dass ich es habe. Aber das Wort fordert uns auf, zu glauben, noch ehe wir es haben. Und das ist eine Herausforderung für uns. Das ist eine Sache, die wir durch ihn anschauen, durch seine Art und Weise betrachten, durch den Vater im Himmel sehen, in uns stark wird. Dieses Glauben, auch wenn wir es noch nicht sehen, diese Zuversicht, dass dieses Kind von den Spangenbergs, dass Gott da drin ist, dass er seine Hand über diesem Kind hält. Was wir sehen, ist sehr zerbrechlich, sehr klein, sehr rein menschlich gesehen gar nicht, ich sag mal, richtig überlebensfähig. Aber unser Vater im Himmel ist groß. Und wenn wir an dieser Stelle diesen Glauben haben, dass wir sehen werden, worum wir ihn bitten, sagt uns Jesus hier an dieser Stelle, und es wird euch werden. Im Vers 26 oder 25, 26 gibt es noch eine Bedingung, und wenn ihr steht und betet, so vergebt. Hochinteressanter Aspekt, wir sollen vergeben. Und wem sollen wir vergeben? Demjenigen, der etwas gegen mich hat, gegen den ich etwas habe, einfach vergeben. Oftmals beten wir zu unserem Vater im Himmel und wundern uns, dass Dinge nicht geschehen, dass er scheinbar taub ist. Denk nach, wo in deinem Leben Unvergebenheit ist. Denk nach, wo du gegen Menschen Groll hegst, wo du Bitterkeit in deinem Herzen kultiviert hast. Oder vielleicht auch verdrängt, weit hinter. Vergeb und du wirst gehört werden. Vergib und du wirst empfangen. Damit euer Vater, der in den Himmel ist, euch eure Vertretungen vergeben kann. Du kannst nicht vergeben bekommen, wenn du in Unvergebenheit lebst. Du kannst nicht vergeben bekommen, wenn du Dinge festhältst, wenn du einfach sagst, nee, da hat mir Unrecht getan. Und erst wenn er umkehrt, kann ich ihm vergeben. Ich hatte letzte Woche eine Definition für Sanftmut bekommen. Nee, nicht bekommen. Im Bibellesen habe ich verschiedene Übersetzungen gelesen. Und da steht drin, Ungerechtigkeit geduldig ertragen. Der Sanftmütige ist ein Mensch, der Ungerechtigkeit geduldig erträgt. Und das Gegenteil davon ist Unvergebenheit. Das Gegenteil davon ist, dass ich Unrecht aufrechne meinem Nächsten. Aber die Bibel und unser Herr, unser Vater im Himmel fordert uns auf, dass wir ihm ähnlich werden sollen. Und ich bin von Herzen sanftmütig und demütig, sagt Jesus. Lernt von mir. Und es ist heute Morgen die Ansage an dich, dass du die Worte, die ich spreche, die unvollkommen sind, die schwach sind, einfach, dass der Heilige Geist dort dieses Fundament, diesen Stein, der uns vielleicht irgendwo fehlt oder irgendwo weggerutscht ist, dass er wiederkommt, dass er einzementiert wird. Rainer hat gestern zementiert, hat Steine mit Zement festgemacht. Wenn ein Fundament gelegt ist, wenn ein Stein in Zement gesetzt ist, ist er fest. Da brauchst du große Pickhammer und Boschhammer, um das wieder rauszubringen. Okay. Jakobus 1, ab Vers 5 lese ich uns aus der Genfer Übersetzung, NGÜ. Wenn es aber einen von euch an Weisheit fehlt, bitte er Gott darum und sie wird ihm gegeben werden. Denn Gott gibt allen gern und macht dem, der ihn bittet, keine Vorhaltungen. Doch sollte der Betreffende seine Bitte in einer Haltung des Vertrauens oder des Glaubens vorbringen und nicht in der Haltung des Zweiflers. Denn wer zweifelt, gleicht einer Meereswoge, die vom Wind aufgepeitscht einmal hierhin und dann wieder dorthin getrieben wird. Ein solcher Mensch soll nicht meinen, er werde vom Herrn etwas bekommen. Das ist wieder eine Bedingung. Du wirst vom Herrn nichts bekommen, wenn Zweifel in deinem Herzen ist. Glaube und Zweifel sind zwei Dinge, die sich gegenüberstehen. Sind zwei Sachen, die passen nicht zusammen. Ist wie Feuer und Wasser. Glaube und Zweifel passt nicht rein. Und das Interessante ist, Zweifel kommt nicht mit einem großen Paukenschlag. Zweifel ist eine, ich will mal sagen, eine ganz kleine Wurzel, die sich ausbreitet. Zweifel ist ein Werk der Finsternis, glaube ich, ein Werk des Teufels, was entstehen kann, wenn du die Wahrheiten über deinen Herrn nicht mehr vor Augen hast. Zweifel ist eine Folge dessen, dass du Gott nicht mehr anschaust. Wir haben heute gesungen, so wie du bist. Und wenn ich dieses Anschauen, wie du bist, vernachlässige, passiert Folgendes, kommt Zweifel in dein Herz. Kommt Zweifel, ob Gott die Dinge überhaupt tun kann, ob er sie überhaupt will, ob es überhaupt nach Gottes Plan ist, da komme ich nachher noch drauf. Zweifel in deinem Herzen geschieht, wenn du das Wort nicht kennst. Dann gibt es ein legitimes Anrecht aus der Finsternis, dir Zweifel zu bringen. Und glaube nicht, dass du so stark bist, diesen Zweifel wehren kannst. Dieser Zweifel geht aus deinem Herzen, wenn du die Wahrheiten Gottes und die Eigenschaften, wie er ist, als Fundament in dir hast. Ein Zweifler ist, steht hier geschrieben im Jakobus, gleicht einer Meereswoge. Ich weiß nicht, wer kennt Meereswogen? War schon jemand mal auf dem Meer? Klar, ne? Auf irgendeinem Schwanteich oder. Es gibt auch Wogen, die sind ein bisschen kleiner. Eine Meereswoge ist ein unberechenbares Ding. Eine Woge des Meeres kommt manchmal von dort, manchmal von dort. Man denkt, sie weiß nicht, was sie will. Und Jakobus vergleicht den Zweifler mit einer Meereswoge. Der Mensch wird hierhin und dorthin getrieben in seinen Gedanken. Oftmals sind es auch Menschen, an deren Leben man sieht, ob sie Zweifler sind. Menschen, die Zweifel oder keinen festen Glauben haben, sondern Zweifel in sich haben. An deren Leben siehst du es. Du siehst es an den Dingen, wie er lebt, wie er spricht. Sollte Gott. Das war der erste Zweifel, der gesät worden ist im Garten Eden von der Schlange. Ein Mensch soll nicht meinen, er werde vom Herrn etwas empfangen. Lasst uns das heute Morgen als Warnung dienen, dass wir dieser kleinen Wurzel des Zweifels keinen Raum geben. Du wirst vom Herrn nichts empfangen. Komm mit Vertrauen, komm mit Glauben. Glaubt, dass ihr es empfangt und ihr werdet es bekommen. Dann steht im Vers 8, denn er ist in seinem Innersten gespalten und seine Unbeständigkeit kommt bei allem, was er unternimmt, zum Vorschein. Also Jakobus 1, Vers 8. Da steht das nochmal geschrieben. Denn er ist in seinem Innersten gespalten und seine Unbeständigkeit kommt bei allem, was er unternimmt, zum Vorschein. Lasst uns Menschen sein, deren Dinge, die wir tun oder zum Vorschein kommen, fest sind, deren Wege gerade sind, deren Inneres nicht gespalten ist. Ich denke, eine Spaltung des inneren Menschen ist ein Phänomen, was wir in unserer Welt an vielen, vielen Stellen sehen. Viele, viele Menschen sind in ihrem Innersten gespalten. Sie wissen nicht, sie sind hin und her geworfen wie eine Woge. Der Unterschied, den wir als Kinder Gottes haben, ist Sicherheit des Glaubens, ist ungespalten sein. Denn ich glaube, eine Spaltung bedeutet zwei Seiten haben. Eine Spaltung ist etwas, wo es eine Seite des Glaubens, des Vertrauens gibt und eine Seite des Zweifelns. Das heißt auf Deutsch, eine Seite der Finsternis und eine Seite des Lichts. Und wir wollen nicht gespalten sein, sondern wir wollen voller Zuversicht zu unserem Herrn kommen, indem wir ihn anschauen. Indem wir schauen, wie er ist. Indem wir lesen, was er getan hat. Wir hatten das heute auch wieder. Die Wunder, die Gott tut oder getan hat in der Vergangenheit, sind deshalb aufgeschrieben, damit wir nicht gespalten sind. Damit wir Zuversicht haben, damit wir Glauben haben in uns. Und lasst uns das unserer Jugend auch erzählen, die manchmal ein bisschen gelangweilt sitzt und denkt, naja, wann ist es denn zu Ende? Wir sprechen und reden und tun das hier, damit du in deinem Herzen sicher wirst, damit du fest wirst, dass du den Glauben hast, der dich durchträgt in die Ewigkeit. Das Leben ist kurz, das geht schnell vorüber. Aber die Sicherheit zu wissen, wer du bist in Jesus, was der Vater im Himmel für dich tut, getan hat und noch tun wird, ist ein Schatz, ist ein Pfund, was dir niemand nehmen kann. Wann erhört Gott ein Gebet nicht? Auf diese Frage gibt es im Psalm 66, Vers 18 bis 19 eine Antwort. Wenn ich Unrechtes vorgehabt hätte in meinem Herzen, so hätte der Herr nicht gehört. Aber Gott hat mich erhört und gemerkt auf mein Flehen. Wenn ich Unrechtes vorgehabt hätte in meinem Herzen, so hätte der Herr nicht gehört. Wann ist ein Gebet für Gott ein Gräuel? Und Gräuel ist die stärkste Ausdrucksform für Abscheu, den Gott hat. Für eine Sache, die öfters geschrieben steht, dass Gott es für Gott ein Gräuel ist. Götzendienst ist für Gott ein Gräuel. In Sprüche 28, Vers 9 steht, wer sein Ohr abwendet und das Gesetz nicht hört, dessen Gebet ist sogar ein Gräuel. Das heißt, wenn du denkst, dass du das Gesetz, ich sag mal, das Wort Gottes oder das niedergeschriebene Wort nicht brauchst, wenn das eine Sache ist für dich, ich bete auch so zu Gott und geht auch so. Steht geschrieben, wer sein Ohr abwendet, um das Gesetz nicht zu hören, es geht nicht ums Tun jetzt erstmal, es geht ums Hören, dessen Gebet sogar ist ein Gräuel. Lasst uns das als, ja doch, als eine Warnung, als ein Schlaglicht in unser Inneres dienen, dass du unabhängig von seinem Wort gar nicht beten kannst. Dass du unabhängig von seinem Wort für Gott ein Gräuel bist. Wenn du sagst, ich will unabhängig sein von deinem Wort, steht zwar geschrieben, aber ja, ich denke da vielleicht auch anders drüber. Ein weiterer Punkt ist, wir sollen Gott für Gebetserhörungen danken. Und das ist auch eine Sache, die uns schnell wegrutscht. Wir erleben Dinge, wunderbare Sachen und haben sie ein paar Tagen später, ein paar Stunden später wieder vergessen. Die Bibel sagt im Philipper 4, Vers 6, sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten im Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Es gibt diese Danksagung, die kommt, wenn ich etwas empfangen habe. Und es gibt diese Danksagung, die ich Gott bringen muss, während ich bete. Und das wissen wir, das machen wir auch, wenn wir Lobpreis und Anbetung haben, dass wir Gott danken. Danken dafür, wie er ist, was er getan hat. Und das ist die Art und Weise, wie Gott Gebete erhört. Betet alle Zeit mit Bitten und Flehen im Geist und wacht dazu mit aller Beharrlichkeit im Gebet für alle Heiligen. Steht im Thessaloniker 5, 17 und betet ohne Unterlass. So. Das ist eine Aussage, wo ich öfters drüber nachdenke. Geht das? Kann man wirklich ohne Unterlass beten? Hände falten, auf die Knie sein, Arme heben. Den ganzen Tag, Tag und Nacht? Wer kann denn das? Ich kann es auch nicht. Ich kann es auch nicht. Aber ich glaube, es ist hier etwas anderes gemeint. Ich glaube, hier ist gemeint, dass wir eine Lebenshaltung des Gebets haben sollen. Dass wir einen ständigen oder bestrebt sein sollen, einen ständigen Kontakt zu unserem Vater im Himmel zu haben. Eine Natürlichkeit, die nicht damit zusammenhängt, dass ich in meinem Kämmerlein mich hinknie und ihm meine Bitten und Gebete bringe, sondern ich glaube, David hat es so gemacht. In dem Alltag, in der Situation, in der du jeden Tag bist, egal wo, dass du dort versuchst, ich nenne es mal versuchen, weil ich glaube, der Heilige Geist muss dir dabei helfen. Aber es ist dein Wille oder deine Entscheidung wichtig, dass du in Situationen im Alltag mehr und mehr den himmlischen Draht kriegst, mehr und mehr mit ihm sprichst. Ich glaube, das ist das, was hier geschrieben steht. Betet ohne Unterlass. Ich glaube nicht, dass damit gemeint ist, dass wir uns von früh bis abend in die Nacht hinein zum Gebet treffen oder auch zu Hause beten, sondern dass unsere Lebenshaltung eine Haltung des Gebets wird. Und Gebet bedeutet, ich rede, ich spreche, ich habe ein Gegenüber. Nämlich mein Vater im Himmel. Und das ist diese Beziehung, das ist dieser innere Wunsch, dieses, was er, hatte ich vorige Woche auch schon, wo er sagt, Adam, wo bist du? Ich will mit dir spazieren gehen, ich will Gemeinschaft haben. Und Adam hat mit Gott geredet. Ich glaube, das war diese Form des Gebetes. Es war diese Kommunikation, wo Adam Gott eine Frage stellt, er eine Antwort bekommt. Und ich kann das auch nicht. Also ich rede hier auch nur von einer Vision, die ich für mein Herz oder für mein Leben habe. Aber ich denke, dort sind die Begegnungen, die du viel, viel häufiger haben kannst und die dir in deinem Leben helfen. Wenn ich manchmal in den Psalmen lese, wo der David aus Notsituationen schreibt, bin ich oft verwundert, was er für eine Zuversicht hat, was er für doch eine Grundfreude in seinem Herzen hat. Und ich glaube, das entspringt aus dieser innigen Beziehung zu seinem Vater im Himmel, die er hatte, wo er die Schafe gesucht hat, wo er im Busch war und irgendein Schaf nachgejagt ist, wo er vielleicht mit einem Löwen gekämpft hat, mit einem Stab in der Hand, wie wir das auch lesen. Er hatte immer diese Kommunikation zu seinem Vater. Manchmal erhört Gott unsere Gebete, bevor wir ihn anrufen. Die Bibel sagt in Jesaja 65, 24, und es soll geschehen, ehe sie anrufen, will ich antworten. Wenn sie noch reden, will ich hören. Das ist auch eine Eigenschaft unseres lieben Vaters im Himmel, dass er, genauso wie wir menschlichen Väter, auch manchmal wissen, was unsere Kinder brauchen, ehe sie uns bitten. Aber die Aussage ist richtig, aber er sagt, es gibt sehr viel Wert darauf, das Wort Gottes, dass wir ihn bitten sollen. Manchmal sagt Gott Nein zu unseren Gebetsanliegen. Die Bibel sagt im 2. Korinther 12, Vers 8 bis 9, seinetwegen, der Pfahl in meinem Fleisch habe ich dreimal zum Herrn gefleht, dass er Satans Engel von mir weiche. Und er hat zu mir gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Darum will ich mich am allerliebsten rühmen meiner Schwachheit, damit die Kraft Christi bei mir wohne. Das ist eine Aussage von Paulus. Die kennen wir, da gibt es auch mehrere Spekulationen darüber, was nur dieser Stachel im Fleisch, dieser Engel der Finsternis bedeuten mag. Kann ich auch nicht sagen, weiß ich nicht. Es gibt manchmal Aussagen, die ich höre, dass jemand, wenn jemand krank ist, naja, der Paulus hatte auch einen Stachel im Fleisch, vielleicht ist das mein Stachel im Fleisch, was ich jetzt gerade habe. Aber ich sage dir eins, wenn du mal so viel Erkenntnis und Wirken Gottes in deinem Leben hast, wie Paulus das hatte, dann ist so eine Aussage gerechtfertigt. Weil Paulus sagt hier, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Es geht ganz schnell, dass du, wenn du Erfolg hast, wenn du egal in welcher Richtung Erfolg hast, dass du dich deiner Stärke rühmst, dass du glaubst, dass das auf deinen Mist gewachsen ist, dass du dich innerlich erhebst, ohne dass du das großartig merkst. Das geht manchmal ganz subtil, dass du dir selber das Ding zuschreibst, wenn es gut gelaufen ist. Und vielleicht ist das hier so ein Aspekt, wo Paulus von Gott gesagt bekommen hat, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Aber lasst uns das nicht als Ausrede benutzen, sagen, ich bin krank und es ist der Stachel in meinem Fleisch, den ich von Gott bekommen habe. Weil die Aussagen aus der Bibel sprechen eine Sprache, dass Gott will, dass du gesund bist. Jesaja. Für unsere Krankheit ist er ans Kreuz gegangen. Gott beantwortet Gebete nicht immer sofort. Warum? Weil er möchte, dass du und ich Geduld lernst. Herr, schenke mir Geduld, aber bitte sofort, ne? Ist so dieser, was uns innerlich manchmal so umtreibt. Die Bibel sagt im Psalm 37, Vers 7, sei stille dem Herrn und warte auf ihn. Entrüste dich nicht über den, dem es gut geht, der seinen Mutwillen treibt. Sei stille dem Herrn und warte auf ihn. Ist ein Aspekt in unseren Bitten, dass wir warten. Na? Glauben, wir bitten im Glauben. Wir bitten mit Geduld. Warten. Du sagst, ja Herr, ich bin nicht Gott, du bist Gott. Ich bin der Ton, du bist der Töpfer, wie es an einer anderen Stelle geschrieben steht. Warten. Ein ganz wesentlicher Aspekt für einen Menschen, der Gott nachfolgt, ist Geduld. Geduld ist die, glaube ich, eine der schwersten Prüfungen, in denen wir stehen können. Geduldig zu sein und auf den Herrn zu warten. Oftmals geschehen Dinge, weil wir ungeduldig waren, weil wir nicht gewartet haben. Und dann, was kommt dann raus? Ein Ismael. Abraham konnte nicht warten, er hat eine Verheißung bekommen. Er konnte nicht warten. Lasst uns das, als im Hebräer steht, dass diese Glaubenshelden uns zum Vorbild gegeben sind, auch in ihrer Schwachheit, in dem, wo sie auch wie du und ich waren. Warten ist ein wesentlicher Aspekt, Geduld zu lernen. So, Gottes Fähigkeit zu helfen kennt keine Grenze. Und ich glaube, in uns kommt oft ein Gedanke hoch, der sagt, das kann Gott nicht. Das kriegt er nie hin. Es gibt manche große Dinge, wo in uns ein kleiner Zweifel ist, der Gott nicht zutraut, das tun zu können oder zu wollen. Aber ich glaube, dass wir an dieser Stelle wissen müssen, dass Gott keine Grenze hat. Im Epheser 3, Vers 20 steht, dem aber, der überschwänglich tun kann, über alles hinaus, was wir bitten oder verstehen, nach der Kraft, die in uns wirkt. Also er kann überschwänglich tun, alles. Nicht nur das eine oder das, sondern alles steht hier geschrieben. Gottes Fähigkeit zu helfen kennt keine Grenze. Und in welchem Ausmaß hat Gott verheißen, unserem Mangel abzuhelfen? Philipper 4, Vers 19, mein Gott aber wird all euren Mangel abhelfen nach seinem Reichtum in Herrlichkeit in Jesus Christus. All euren Mangel. Lasst uns diese Worte nehmen, lasst sie uns zu diesem Fundament werden. All unseren Mangel ist Gott fähig zu begegnen. Du denkst vielleicht, meinem Mangel ist er nicht fähig oder geschieht nichts. Was haben wir da? Geduld, ausharren, warte auf ihn. Warte auf ihn. Bitte ihn im Glauben, warte auf ihn. Wie weiß man, für was man beten soll? Das ist auch eine interessante Frage. Römer 8, Vers 26 und 27 steht, desgleichen hilft auch der Geist unserer Schwachheit auf, denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie sich's gebührt, sondern der Geist selbst vertritt uns mit unaussprechlichem Seufzen, der aber die Herzen erforscht, der weiß, worauf der Sinn des Geistes gerichtet ist. Denn er vertritt die Heiligen, wie es Gott gefällt. Wir hatten vorhin diese Aussage, dass wir bitten sollen und er uns seinen Geist gibt. Er wird ihn nicht vorenthalten, er wird seinen Heiligen Geist dir geben. Und den brauchst du auch, damit du überhaupt weißt, worum du beten sollst. Es gibt solche lustigen Gedankenspiele. Der Bauer A und den Bauern B gibt's, also Landwirte, nennen wir es mal auf Neudeutsch. Der eine Bauer betet, Herr, schenke mir Regen, weil mein Getreide oder was meine Saat Regen braucht. Der andere ist vielleicht gerade am Ernten, das geht bestimmt nicht, aber versteht mich jetzt mal. Und sagt, ich brauche jetzt keinen Regen, ich brauche jetzt Trockenheit. Und der Heilige Geist, glaube ich, leitet uns dorthin, dass wir wissen, wofür wir beten sollen. Und ohne ihm, glaube ich, ist es nicht möglich zu beten, gottgemäß oder nach seinem Willen. Wir lesen das oft von Jesus, dass er den Willen des Vaters getan hat. Nicht seinen Willen, sondern den Willen des Vaters. Und das muss auch unser Antrieb sein, unsere Intention, unser Drängen, dass du sagst, Herr, ich will deinen Willen tun, in allem, auch worum ich bete, möchte ich deinen Willen tun. Und dafür brauche ich dich, Heiliger Geist. Ich kann es nicht, ich weiß es nicht. Für mich ist jetzt dieses Problem riesengroß, aber vielleicht hast du damit einen Plan. Heiliger Geist, zeig mir das, sag mir das. Worum soll ich jetzt beten? Ganz wichtig, den Heiligen Geist einladen, dass er dir hilft. Und welche Gebetserhörungen erhört Gott? Ach, das hatte ich gerade, ja. Und das ist die Zuversicht, die wir haben zu Gott. Wenn wir um etwas bitten nach seinem Willen, so hört er uns. Und wenn wir wissen, dass er uns hört, worum wir auch bitten, so wissen wir, dass wir erhalten, was wir von ihm erbeten haben. Der Schwerpunkt liegt hier nach seinem Willen. Und dann haben wir diese Aussage im Matthäus 6, Vers 7 und 8. Wenn ihr betet, sollt ihr nicht plappern wie die Heiden. Denn sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Darum sollt ihr ihnen nicht gleichen, denn euer Vater weiß, was ihr bedürft, bevor ihr ihn bittet. Das ist auch so eine Sache, die zu allen Zeiten, denke ich, verbreitet war unter den Gläubigen, dass sie gedacht haben, dass sie um ihrer vielen Worte willen erhört werden. Indem sie viel reden, viele lange Gebete sprechen, muss doch Gott hören. Da tun wir noch von allen Himmelsrichtungen das Beleuchten vom Vater im Himmel. Und plappern und beten, es gibt einen Aspekt, dass ein anderer mich hört und vielleicht denkt, oh, der Mann ist ja fromm. Diesen Aspekt gibt es. Wenn du in einer Gebetsgemeinschaft betest mit einer Motivation, die so ist, dann sei lieber still. Wenn du betest, um vor anderen gehört zu werden, wenn du betest, damit ein anderer denkt, Mensch, da ist er geistlich, sei lieber still, weil ich glaube, diese Gebete bewirken nichts und helfen dir auch nicht. Wir sollen nicht plappern wie die Heiden, denn sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Kommt mir wieder die Schriftstelle, wo geschrieben steht, dass wir werden sollen wie die Kinder. Ein Kind, mein Kind, sagt, Papa, ich brauche ein neues Fahrrad, zum Beispiel. Oder dies oder das. Das sind doch relativ einfache Worte, einfache Sätze. Mein Anliegen ist relativ schnell dargebracht. Aber wir denken, dass Gott anders ist. Wir denken manchmal, er ist ein zerstreuter Professor, der irgendwie unsere Überredungskunst braucht. Sicher sollen wir beharrlich im Gebet vor ihm sein. Wir sollen ihn loben, wir sollen ihn bitten, wir sollen ihn preisen. Aber glaube nicht, dass durch die Fähigkeit deiner Worte oder einen Satzbau zu bilden, grammatikalischen Fähigkeiten, wie auch immer, du vor Gott irgendetwas bewirken kannst. Sei wie ein Kind, komm zu deinem Vater und sag, du Papa, das Problem gibt's. So, dann haben wir die Gottes Fähigkeit und Gottes Willen. Diese Frage. Abraham wird in der Schrift bezeichnet als der Vater all derer, die glauben. Sein Glauben wurde ihm von Gott zur Gerechtigkeit angerechnet und an mehreren Stellen in der Bibel wird uns das Glaubensbeispiel Abrahams nahegebracht, um auch uns zu ermutigen, Gott zu vertrauen und zu glauben. Der Glauben Abrahams war geprägt von einer entscheidenden Tatsache bzw. Wahrheit, von der er absolut überzeugt war. Denn er zweifelte nicht an der Verheißung, steht im Römer 4, 20, 21. Er zweifelte nicht an der Verheißung Gottes durch Unglauben, sondern wurde stark im Glauben und gab Gott die Ehre. Und wusste aufs Allergewisseste, was Gott verheißen hat, das kann er auch tun. Also, das heißt, Gott gibt eine Verheißung. Gott hat Abraham eine Verheißung gegeben. Das ist das, was in deinem Leben geschehen muss. Eine Verheißung. Und jetzt kannst du sagen, ja, Gott hat zu mir nicht geredet, zieh aus meinem Vaterland aus und geh in ein fernes Land und ich mache dich zu einer Nation so viel, wie die Sterne am Himmel sind. Es gibt aber Verheißungen, die auf deinem Leben liegen, die niedergeschrieben stehen. Es gibt Verheißungen, die Gottes Verheißungen für dich und für mich sind. Du brauchst zuallererst diese Verheißung. Das heißt wieder, du musst in dem Wort lesen. Du musst wissen, was sagt denn Gott über mich aus? Wie sind denn seine Verheißungen über mich, über mir? Abraham zweifelte nicht an der Verheißung Gottes durch Unglauben. Wir erkennen zuerst einmal, dass überhaupt eine Verheißung Gottes vorlag. Diese kam zuerst. Also eine Verheißung kommt zuerst. Auf die Verheißung hin folgte dann Glauben auf Seiten Abrahams. Zuerst war also Gottes Willen kundgetan worden. Gottes Wille war bekannt, da er in der Verheißung seinen Ausdruck fand. Haben wir das wieder. Wir müssen wissen, was ist Gottes Wille für mein Leben. Das heißt auf Deutsch gesagt, was ist die Verheißung oder was will Gott mit mir? Eigentlich, was hat er vor? Und da gibt es viele, viele Schriftstellen im Wort, die erstmal allgemeingültig sind. Und dann gibt es Menschen, die eine spezielle Verheißung haben auf ihrem Leben. Dann gibt es Menschen wie den Abraham oder kannst deinen Namen einsetzen, wenn du eine spezielle Verheißung auf deinem Leben weißt. Und dann heißt es, er zweifelte nicht an dieser Verheißung, er hatte Glauben. Wir können auf diese Verheißung oder auf eine Verheißung, die wir auf unserem Leben haben, oder Den Willen Gottes können wir auf zwei Arten reagieren. Entweder durch Unglauben an dieser Verheißung zweifeln oder aber stark werden im Glauben und Gott darin die Ehre geben. Zweifel und Unglaube ist die falsche Haltung auf Gottes Verheißung. Stattdessen ist Glauben angebracht. Und Glauben nun ruht auf einer Erkenntnis und Überzeugung, die uns hier anhand des Beispiels von Abraham mitgeteilt worden ist. Abraham wusste aufs Allergewisseste, was Gott verheißen hat, kann er auch tun. Und diese Zuversicht müssen wir haben, was Gott verheißen hat, auch in seinem Wort, dass du hingehst und viel Frucht bringst, dass du gefüllt wirst mit seinem Geist, dass du verändert wirst in sein Ebenbild, wenn du ihn anschaust. Das sind alles Verheißungen und da gibt es noch viel, viel mehr. Das sind jetzt nur ein paar, die ich so irgendwie zusammenkriege aus meinem Gedächtnis. Verheißung, ganz wichtig, dass du die Verheißung kennst und diese Verheißung mit Glauben verbindest und nicht durch Unglauben daran vorbeigehst. Das wirklich entscheidende Element für uns bzw. unser Gebet und unseres Glaubens ist daher nicht so sehr Gottes Fähigkeit, denn die steht immer außer Frage. Die Fähigkeit Gottes kannst du nicht in Frage stellen. Er ist fähig, sondern vielmehr eine Erkenntnis von Gottes Willen oder von seiner Verheißung. Und dabei müssen wir beachten, dass zwar gilt, dass Gottes Fähigkeit seinem Willen entspricht, aber der Umkehrschluss, also Gottes Willen entspricht seiner Fähigkeit, nicht immer und unbedingt zutrifft. Verstehst du das? Oder war das ein bisschen kompliziert? Die Fähigkeit Gottes entspricht seinem Willen, aber Gottes Willen entspricht nicht unbedingt seinen Fähigkeiten. Weil Gott kann alles, aber er will nicht alles. Er will nicht alles tun. Es gibt einfach Sachen, zu denen ist Gott fähig, aber die tut er nicht. Gott ist fähig, den Weltfrieden zu bringen. Ja, diese Gebete um Weltfrieden, Friedensgebete. Das ist ein Gebet, was nicht nach dem Willen Gottes ist. Er ist zwar fähig, das zu tun, bin ich mir absolut sicher, aber es ist nicht sein Willen, sondern sein Wille steht niedergeschrieben, am Ende der Tage wird Krieg sein. Es steht geschrieben, und ein Volk wird sich gegen das andere erheben. Es werden Hungersnöte sein, es werden Erdbeben sein, Naturkatastrophen. Das ist sein Wille, da steht geschrieben. Haben wir verstanden, diese Geschichte, ne? Fähigkeit und Willen. Also Gott mag durchaus zu etwas fähig sein, aber es dennoch nicht wollen. Dies wird unter anderem aus einer Aussage im 1. Johannes klar, wo von unserer Zuversicht beim Beten gesprochen wird. 1. Johannes 5, Vers 14 steht, und das ist die Zuversicht, die wir haben zu Gott. Wenn wir um etwas bitten nach seinem Willen, so hört er uns. Haben wir diese Aussage wieder. Gott hört uns, wenn wir nach seinem Willen bitten, ansonsten hört er uns eben nicht. Wir mögen zum Beispiel für Dinge bitten, die Gott bereits in einer anderen Situation in unserem Leben einmal erfüllt hat, wo er also seine Fähigkeit sogar in unserem Leben bereits einmal unter Beweis gestellt hat. Und doch hört er uns möglicherweise nun nicht. Das heißt, antwortet nicht so, wie wir es uns eventuell vorgestellt haben. Wir können Gott in unseren Gebeten keine Vorschriften machen. Er ist nicht an unseren Willen gebunden, sondern er bestimmt mit seinem Willen, was er tut, tun wird und was nicht. Seine Fähigkeit, das zu vollbringen, worum wir möglicherweise bitten, ist durchaus vorhanden. Es wird aber nicht zustande kommen, was mit Gottes Willen nicht übereinstimmt und mit seinem Vorhaben in Einklang ist. Daher können wir Zuversicht haben, wenn wir uns innerhalb seines, also Gottes Willen, befinden. Also nochmal dieser Schwerpunkt, diese Wichtigkeit, dass du den Willen Gottes weißt. Du musst ihn schlicht und ergreifend wissen. Das ist keine große Aktion. Du kannst das nachlesen. Den Willen Gottes kannst du erfahren aus seinem Wort. Den musst du wissen, damit du überhaupt etwas in seinem Willen beten kannst. Jetzt zwei Beispiele. Gottes Willen und Gottes Fähigkeiten ist anhand zweier unterschiedlicher Beispiele von Männern zu sehen, die sich mit jeweils einem Bedürfnis an den Herrn Jesus wenden. Jesus Christus als der eingeborene Sohn Gottes wandelte gemäß Gottes Willen und lebte so, dass er alle Zeit Gottes Willen tat. Er, der Messias, war Gottes vollkommener Repräsentant. Das erste Beispiel erwähnt einen aussätzigen Mann. der zu Jesus kam und seinen Wunsch nach Heilung kundtat. Markus 1, Vers 40. Und es kam zu ihm ein Aussätziger. Der bat ihn, kniete nieder und sprach zu ihm, wenn du willst, so kannst du mich reinigen. Das zweite Beispiel handelt von einem Vater mit einem von einem bösen Geist besessenen Sohn, der ebenfalls zu Jesus kam und seinen Wunsch nach Heilung und Befreiung für seinen Sohn zum Ausdruck brachte. Markus 9, 21 und 22. Und Jesus fragte seinen Vater, wie lange ist's, dass ihm das widerfährt? Und er sprach von Kind auf. Und oft hat er ihn ins Feuer und ins Wasser geworfen, dass er ihn umbrächte. Wenn du aber etwas kannst, so erbarme dich unser und hilf uns. Ruhig. Der eine sagt, wenn du willst, so kannst du mich reinigen. Der andere sagt, wenn du aber kannst, so hilf uns. Beide Male lag ein Bedürfnis vor und die beiden Male wandten sich die Männer mit der Bitte um Hilfe an Jesus. In beiden Fällen wurden das Anliegen auch in gleicher Form vorgebracht. Wenn du. Und doch waren diese zwei Wenn völlig unterschiedlich und entsprechend unterschiedlich war auch, was Jesus dann tat, beziehungsweise gemäß Gottes Willen tun konnte. Wenn du, damit begannen alle beide Fragen an Jesus. Der eine sagt, wenn du willst, so kannst du mich reinigen. Und der andere fragte, wenn du aber etwas kannst, so erbarme dich unser und hilf uns. Darin sehen wir wieder bei dem, wenn du kannst, dass dieser Zweifel einfach ein Hindernis darstellt, dass Gott etwas tut. Der Aussätzige kam und sagte, willst du, wenn du willst, so kannst du. Er war offenbar davon überzeugt, dass es, wenn es Gottes Wille war, der ja in Jesu Taten zum Ausdruck kam, keinerlei Probleme mit der Fähigkeit geben würde. Seine Bitte war nicht besorgt um die Fähigkeit, sondern sie konzentrierte sich auf den Willen Jesu. Ob er wollte, ob es des Vaters Willen entsprechen würde, den Jesu alle Zeit tat. Er war von des Herrn Fähigkeit überzeugt, wollte nun aber erfahren, ob es denn auch der Wille des Herrn war. Würde es eine Verheißung geben? Der Aussätzige wusste bislang nicht, ob es der Wille des Herrn war oder nicht. Aber statt aufgrund eigenen Willens nun den Herrn Vorschriften machen zu wollen, wandte er sich mit seiner Bitte an den Herrn und formulierte dies gemäß seines Glaubens. Und Glaube ist überzeugt von Gottes Fähigkeit. Das ist auch ein guter Satz. Glaube ist überzeugt von Gottes Fähigkeit. Wenn du irgendwo Gottes Fähigkeit in Zweifel stellst, ist Unglauben in deinem Herzen. In der Situation des Vaters und des besessenen Sohnes gab es ebenfalls eine Bitte mit wenn du. Wenn du aber etwas kannst, so erbarme dich. Das ist eigentlich genau das Gegenteil von dem, was wir bei dem Aussätzigen sahen. Dort, wenn du willst, so kannst du, und hier, wenn du kannst, so wolle nun auch. Dieser Mann war nicht um des Herrn Willen besorgt, sondern war noch nicht einmal von des Herrn Fähigkeit überzeugt. Solches ist Unglauben. Und Jesus greift dieses sofort auf in der Entgegnung, oder was er diesem Mann dann sagt, indem er den Mann auf seinen Unglauben aufmerksam machte und richtig stellte, wie es sich mit Gottes Fähigkeit wahrhaftig verhält. Markus 9, Vers 23. Jesus aber sprach zu ihm, du sagst, wenn du kannst, alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt. Also Jesus sagt, du fragst mich, wenn du kannst, wenn du Glauben hättest, sind alle Dinge möglich. Jesus griff sofort die genauen Worte des Mannes wieder auf, denn darin lag das Problem, wenn du kannst. Es ist keine Frage des Könnens, keine Frage der Fähigkeit, denn dem, der glaubt, sind alle Dinge möglich. Weil nämlich Gottes Fähigkeit immer und in allem vorhanden ist. Es ist niemals eine Frage von Gottes Fähigkeit, sondern Glauben richtet sich immer aus nach dem Willen Gottes. Der Aussätzige hatte Glauben. Er glaubte, denn er war von Gottes Fähigkeit absolut überzeugt. Und er suchte Gottes Willen. Hier nun richtet Jesus den Blick dieses Mannes in die richtige Richtung und ermöglicht ihm dadurch, dahin zu gelangen, dass Heilung und seine Erhörung seiner Bitten aufgrund von Glauben auch in seiner Familie eintreten konnte. Also Jesus hat diesen Mann nicht mit seiner falschen Frage, mit seiner falschen Motivation einfach stehen lassen, sondern er hat ihm geholfen. Er hat ihm geholfen, die richtigen Gedanken zu denken, die richtige Motivation zu haben in seinem Herzen, Gott in der richtigen Art und Weise zu sehen. Und so ist unser Vater im Himmel, wenn du kommst zu ihm, auch mit einer falschen Art und Weise. Ich glaube und weiß, dass Gott und der Heilige Geist fähig ist, das zu ändern in deinem Leben. Wo Unglauben in deinem Leben ist, wird Glauben kommen. Wo du voller Zweifel bist, wirst du zu einem Menschen werden, der im Vertrauen und im Glauben steht und das empfängt, wonach er bittet. Markus 9, 24 und bis 27, sogleich schrie der Vater des Kindes, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Ne? Also du siehst hier drin in dieser Aussage, dass er es verstanden hat, dass er nicht glaubt, dass er eigentlich Unglauben in seinem Herzen hat. Aber er kommt zu Jesus, sagt, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Als nun Jesus sah, dass das Volk herbeilief, bedrohte er den unreinen Geist und sprach zu ihm, du sprachloser und tauber Geist, ich gebiete dir, fahre von ihm aus und fahre nicht mehr in ihn hinein. Da schrie er und riss ihn sehr und fuhr aus. Und der Knabe lag wie tot, so dass die Menge sagte, er ist tot. Jesus aber griff ihn bei der Hand und richtete ihn auf und er stand auf. Der Vater erkannte durch Jesu Zurechtweisung das Problem seines Unglaubens. Lesen wir hier. Aber sobald dieses Problem ausgeräumt war und der Mann sich nun auf dem rechten Weg befand, konnten seine Anliegen erhört werden und sein Sohn wurde geheilt. Wenn Dinge sind, wo du betest, schon lange betest, kannst du auch deinem Vater im Himmel sagen, Vater, ich habe Unglauben, ich habe Zweifel daran, ich habe irgendwo, Das lesen wir hier, das ist nicht das Problem. Sondern das Problem ist, dass wenn du im Unglauben verharrst, im Zweifel bleibst, wirst du nichts empfangen. Wenn wir ein Bedürfnis haben, uns in einer Notsituation befinden, so wollen wir uns an Gott wenden, auf der festen Grundlage, dass es nie eine Frage seines Könnens, seiner Fähigkeit ist, sondern vielmehr, dass er als der allmächtige Gott immer fähig ist zu helfen. Wenn wir davon ausgehen, suchen wir Gottes Willen, sei es in Form einer bereits bestehenden Verheißung aus seinem geschriebenen Wort, sei es in Form einer noch zu gewährenden Zusage in einer bestimmten Situation. Wenn wir erkennen an, dass nicht unser Wille maßgebend ist, sondern Gottes Willen bestimmt wird, was geschieht. Wenn wir beten, so kann und muss dies immer so sein, dass wir uns der Fähigkeit Gottes völlig sicher sind. Absolut davon überzeugt sind. Dann wenden wir uns an Gott mit unseren Bitten, die ja Ausdruck dessen sind, ist, was wir wollen. Und wir unterstellen unseren Willen seinem Willen, indem wir seine Verheißung suchen und dann voller Zuversicht gemäß seines Willens bitten. Und dann als letzten Satz, das ist die rechte Zuversicht des Glaubens, die uns erlangen lässt, worum wir bitten. Ja, wollte ich uns heute Morgen mitteilen. Das ist ein Kapitel oder ein Thema, was ich über längere Zeit beginne zu lernen oder zu versuchen oder zu durch Gottes Gnade zu gehen. Dass ich Gott bitte, täglich bitte um Dinge. Dass ich Ausharren habe, dass ich Geduld habe, um das Erbetene zu empfangen, zu sehen, dass ich ihm danke, dass ich voller Zuversicht des Glaubens zu ihm komme, dass ich keinen Zweifel in mir groß werden lasse. Und ich denke, es gibt bei jedem von uns Bereiche, wo genau dort der Punkt ist, wo genau dieser Aspekt unseres Gebetes dünn ist, wo wir aus Unglauben nicht bitten, weil wir Gottes Verheißungen nicht kennen, weil wir uns sein Wort an dieser Stelle nicht gelesen haben. Lasst uns aufmachen, dass wir dorthin gehen, dass wir zu ihm kommen, als zu unserem Vater im Himmel, der uns gibt, der uns mehr gibt, als wir verstehen oder erbitten könnten. Aber lasst uns das, was wir in seinem Wort lesen, was Jesus hier sehr oft schreibt oder sehr ausdrücklich betont, bittet, so werdet ihr empfangen. Diese Aussage ist eine Aussage, die wir nicht nur einmal lesen in seinem Wort. Und lasst uns diese Aussage nehmen als unser Glaubensfundament. Lasst uns das heute diesen Stein sein, der, wenn ich an dieses Banner da hinten schaue, dieser goldene Stein, der einzementiert worden ist, der fest ist. Ich möchte noch beten mit uns, dass der Heilige Geist diese Worte nimmt und in unseren Herzen bewegt. Vater im Himmel, wir kommen jetzt zu dir und wir bekennen dir, dass wir an vielen Stellen uns wiederfinden in dem, was heute gesagt worden ist. Wir bekennen dir, dass wir in unseren Herzen Unglauben haben, dass wir deine Fähigkeit irgendwie einschränken in unseren Gedanken, dass wir Zweifel haben, Herr. Herr, wir bekennen dir, dass wir Unvergebenheit in unserem Herzen haben. Herr, wo du gar nicht hören kannst, wo du gar nicht handeln kannst. Aber wir wissen, dass wir dich bitten können. Wir wissen, dass du sagst in deinem Wort, dass wir dich bitten und du uns deinen Geist gibst. Und das will ich heute Morgen tun für uns alle. Ich will beten, Heiliger Geist, dass du kommst, dass du uns in die Wahrheit führst. Dass du den Willen unseres Vaters über unserem Leben offenbar machst, aus deinem Wort. Dass du zu uns sprichst in den Situationen, die speziell sind. Herr, wir kommen heute Morgen als deine Kinder und sagen, wir sind bedürftig. Wir sind wirklich so, dass wir sagen, wir brauchen dich, Heiliger Geist. Und ich will beten, dass die Worte, die ich heute geredet habe, Herr, dass du sie nimmst, dass du sie vertiefst, dass du, Heiliger Geist, damit umgehst in unseren Herzen. Dass es keine leeren Worte waren, die in Schwachheit gesprochen waren, sondern dass du mit deiner Kraft kommst und aus dieser Schwachheit Stärke machst. Herr, das ist gut, dass wir dich haben, dass wir nicht allein sind. Es ist gut, dass du, Vater, gut bist, dass du gute Gedanken hast über jedem von uns. Und lass diese Zeit heute Morgen dazu dienen, dass wir dich in dem richtigen Licht sehen. So wie du bist, wie wir es heute gesungen haben. So wie du bist. Vater, und deshalb möchte ich dir jetzt die Ehre geben, dir Danke sagen für all das Gute, was du in unserem Leben tust und bitte dich, dass du uns nachgehst in dieser Woche. Dass du es bist, Heiliger Geist, der uns erinnert, dass wir mit unserem Vater reden. Dass wir mit dir reden. Dass wir einfach deine Kinder sind. Dass es nicht irgendein Pflichtprogramm ist, was es zu erfüllen gilt. Sondern dass es ein Leben ist, Herr, aus dem wir mit dir reden und dich sehen, wie du bist. In Jesu Namen. Amen.